das im Hintergrund, das war Matthias Steiner, der hat die Goldmedaille gewonnen. Und dass er so jubelt, dass er dermaßen ausrastet vor Freude, das hatte seinen Grund. Er ist davor durch schwere Zeiten gegangen. Während der Vorbereitung zu dieser Olympia ist seine Frau bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er hat sich entschlossen, trotzdem weiterzumachen. Während diesem Wettkampf hatte er, glaube ich, 2 ungültige Versuche mit weniger Gewichten. Die Latte wurde immer höher gelegt. Und er ist dann wirklich als Letzter nochmal raus mit dem höchsten Gewicht, hat das gestemmt und ist dann dermaßen vor Freude ausgerastet. Wann habt ihr euch das letzte Mal so gefreut wie Matthias eben im Video? Wann seid ihr mal so richtig ausgerastet vor Freude? Okay, die Frage ist vielleicht etwas unfair. Ich selber bin auch noch nie so ausgerastet. Ja, da bin ich nicht der Typ dafür und ihr seid es vielleicht auch nicht. Und trotzdem hoffe ich, dass jeder dieses Gefühl kennt. Ich habe noch zum Beispiel ganz genau vor Augen, wie die Emotionen hier durchgebrannt sind, auch genau in diesem Raum, als Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist. Aber da war die ganze Nation im Freudentaumel und dabei haben die meisten noch nicht mal was dafür getan, außer die deutsche Fußballmannschaft. Und deshalb muss ich die Frage eigentlich noch etwas konkreter stellen. Wann hast du dich das letzte Mal so gefreut, weil du selber etwas erreicht hast, für etwas oder gegen etwas gekämpft hast und daraus als Sieger hervorgegangen bist? Warum frage ich? Weil mich diese Frage nun auch schon seit ein paar Monaten beschäftigt, in Bezug auf meine Person, aber auch um das, was ich so beobachte. Und auch hier möchte ich etwas konkreter werden. Mich beschäftigt die Frage nach dem geistlichen Kampf. Und ich musste leider feststellen, dass ich in meinem Leben bisher nur ganz selten gesehen habe, wie sich jemand derart freut, wie Matthias Steiner eben, weil er einen Kampf gegen eine Sünde in seinem Leben gewonnen hat. Dass sich jemand seinem Problem stellt und daraus als Sieger hervorgegangen ist. Kämpfen. Wie oft passiert euch das in eurem Alltag? Und wie gut schlagt ihr euch dabei? Darum soll es heute gehen, um den Kampf. Und so habe ich auch das Thema genannt, sei ein Kämpfer. Jetzt ist mir bewusst, dass das Wort an sich eigentlich recht aggressiv klingt, oder? Erinnert eventuell sogar negativ an ein verbotenes Buch hier in Deutschland. Zudem leben wir in einer Zeit, wo immer wieder Kriege ausbrechen im Nahen Osten. In einer Zeit, wo auch Terror im eigenen Land nicht fremd ist. Deswegen ist das Wort Kampf vielleicht etwas negativ belastet. Darum lasst mich zuerst einmal das Wort definieren, so wie Wikipedia es ausdrückt. Der Kampf. Als Kampf wird eine Auseinandersetzung zweier oder mehrerer rivalisierender Parteien bezeichnet. Deren Ziel ist es, einen Vorteil zu erreichen oder für das Gegenüber einen Nachteil herbeizuführen. Die angreifende Seite wird in der Regel als Aggressor bezeichnet. Ein Kampf kann unter anderem mittels gewaltsamer Handlungen in Form von ausgetragenen Kontroversen als wirtschaftliche Konkurrenz, als sportlicher Wettbewerb oder in virtueller Form in Computerspielen geführt werden. Oft hilft eine Strategie dabei, einen Vorteil zu gewinnen. Mit Kampf kann auch eine Anstrengung gemeint sein, mit dem Ziel, sich selbst zu beherrschen, Widrigkeiten zu überwinden oder in einer Situation zu bestehen, zum Beispiel gegen den Wind ankämpfen, gegen den inneren Schweinehund kämpfen, um Anerkennung kämpfen. Und um diesen zweiten Part geht es mir. Mir geht es nicht um Gewaltausübung, um dass wir jemand was Böses wollen, dass wir jemand verletzen wollen, sondern der Kampf als Anstrengung mit dem Ziel, sich selbst zu beherrschen, Widrigkeiten zu überwinden, gegen den inneren Schweinehund zu kämpfen. In diese Richtung soll das heute gehen. Aber ich halte kurz fest, wir haben erstens, damit es zu einem Kampf kommen kann, braucht es ein Gegenüber, einen Rivalen oder ein Ziel, für das man kämpft. Und zweitens, um den Kampf zu gewinnen, braucht man eine Strategie, was ich gleichsetzen möchte mit, man muss sich vorbereiten. Jetzt darf sich natürlich jeder zu Recht die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ein friedliebender Mensch, ich habe keine Feinde, ich bin auch kein Sportler, ich führe auch keinen Wirtschaftskrieg aktuell oder dergleichen. Nun, eine Sache, die ich in meinen 33 Jahren auf dieser Erde gelernt habe, ist, es lebt nicht ein Mensch unter der Sonne auf dem sprichwörtlichen Ponyhof und schon gar nicht auf geistlicher Ebene. In der Bibel finden wir einige Auflistungen, die das verdeutlichen. Zum Beispiel in Galater 5, die Verse 19 bis 21. Dort werden sie als die Herrschaft der eigenen Natur aufgelistet. Und ich möchte einfach nur ein paar Schlagwörter daraus zitieren. Darunter fallen sexuelle Unmoral, Ausschweifung, Maßlosigkeit, Götzendienst, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Neid, Trunkenheit. Diese Liste lässt sich fortführen. Das sind alles Feinde eines Christen. Das alles sind Gegner, die tagtäglich versuchen, dich von Gott zu trennen, einen Keil zwischen dich und Gott zu treiben, dich von ihm wegzulocken. Eine weitere passende Stelle findet man in 1. Timotheus 6, die Verse 11 bis 12. Und im Vorfeld geht es hier konkret um die Geldgier als Wurzel vielen Übels. Und das möchte ich einmal lesen. Da steht: Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis. Ihr seht, wir können die friedlebendsten Menschen dieser Welt sein. Aber wenn ein Feind dich angreift, dann musst du dich verteidigen. Du musst kämpfen. Das steht als klare Aufgabe hier im Neuen Testament. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wenn du nicht vorbereitet darauf bist, dann wirst du diesen Kampf verlieren. Also fangen wir einmal ganz von vorne an und legen einmal die Grundlagen für den Kampf fest. Damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Wer richtig kämpfen will, muss wissen, wofür und gegen wen er kämpft. Wer richtig kämpfen will, muss wissen, wofür und gegen wen er kämpft. Stellt man diese Frage einem Soldaten, ist die Antwort meistens recht klar und einfach. Er kämpft für sein Vaterland, für den Schutz und den Frieden. Und der Feind ist eben das Land oder die Organisation, die diesen Frieden bedroht. Auch bei einem Sportler gestaltet sich die Antwort sehr simpel. Er kämpft für den ersten Platz und gegen jeden, der ihm diesen Platz streitig machen will. Wie sieht das bei uns Christen aus? Wie sieht das bei dir? Wie sieht es bei mir aus? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Und vor allem gegen wen oder was? Der erste Teil der Frage ist eigentlich auch noch sehr einfach zu beantworten. Wir kämpfen für Gott. Wir kämpfen für unsere Beziehung zu ihm. Wir kämpfen für die Heiligung unserer selbst. Wir kämpfen nicht für das ewige Leben. Das ist und bleibt das Gnadengeschenk Gottes. Aber eben dieses Geschenk treibt uns, motiviert uns, drängt uns, Gott näher zu kommen und unser Leben ihm Stück für Stück anzuvertrauen. Wenn man es sich einfach machen möchte, ist auch der zweite Teil der Frage simpel zu beantworten. Gegen wen kämpfen wir? Gegen das Böse. Gegen den Widersacher, den Teufel. Gegen den, der uns mit aller Macht von Gott trennen und fernhalten will. Aber so einfach lässt es sich oft eben nicht sagen. Denn in der Praxis muss sich jeder seinen eigenen Problemen, seinen eigenen Dämonen stellen, die sich oft gravierend von denen der anderen unterscheiden. Um das alles ein bisschen besser zu verdeutlichen, habe ich mir eine Begebenheit aus dem Alten Testament zur Hand genommen. Die Eroberung Jerichos. Lasst mich dazu einmal ganz kurz die Situation erklären. Es geht um das Volk Israel, das der Sklaverei in Ägypten entkommen ist und sich auf Gottes Geheiß aufgemacht hat, ins gelobte Land Kanaan zu ziehen. Dem Land, das Gott für sie ausgesucht hat und in dem sie in Frieden leben sollten. Doch daraus wurde leider kein Spaziergang. Am Berg Sinai wendet sich das Volk von Gott ab und opfert einem falschen Gott, dem goldenen Stier. Und Gott bestraft sie, indem er sie 40 Jahre lang das gelobte Land nicht betreten lässt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist länger, wie ich bis jetzt gelebt habe. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie begierig das Volk darauf gewesen sein muss, endlich die heiße Wüste verlassen zu dürfen, um endlich ihr versprochenes Land in Besitz zu nehmen. Schwer vorstellbar, oder? Wenn uns doch schon wenige Wochen vor unserem wohlverdienten Urlaub solche Qualen bereiten. Das Volk musste 40 Jahre lang warten, bevor es aus der Wüste ins gelobte Land durfte. Aber jetzt war es endlich soweit. Die 40 Jahre sind vorbei und endlich geht es über den Jordan nach Kanaan. Und das erste Hindernis, auf das sie treffen, ist die uneinnehmbare Stadt Jericho. Vorbeiziehen und ignorieren sind keine Option. Man kann ein Land nicht erobern und für sich beanspruchen und dem Feind gleichzeitig aus dem Weg gehen. Man kann nicht siegen, wenn man dem Feind aus dem Weg geht. Das lässt sich vielleicht ganz gut vergleichen mit einem Antibiotikum. Wenn das ganze Medikament sich nur friedlich einmal im ganzen Körper verteilt und die Bakterien nicht angreift, dann wird das Antibiotikum nicht gewinnen, ja? Wenn es einfach inaktiv bleibt. Das Volk Israel konnte also nicht einfach reinspazieren und anfangen, dort zu siedeln. Sie mussten das Land erst erobern. Wer richtig kämpfen will, muss wissen, wofür und gegen wen er kämpft. Das Ziel für das Volk war klar, das Land Kanaan. Der Feind, das waren die Kanaaniter. Die Stadt, der erste Kampf, die Stadt Jericho. Und soweit hatte ich die Frage für uns ja auch schon beantwortet. Unser Ziel, für das wir kämpfen für Gott. Der Feind, wir kämpfen gegen Satan. Der erste Kampf. Ich möchte an dieser Stelle das Wort Jericho stehen lassen. Nur, dass das jeder für sich selbst füllen muss. Was ist dein persönliches Jericho? Was hindert dich in deinem Leben daran, mit Gott zu leben? Wo trennt dich Sünde von deinem Erlöser? Wo musst du angreifen? Möglichkeiten gibt es viele. Das hatte ich ja schon erwähnt. Vielleicht ist es Zorn oder Wut, die dein Leben bestimmen. Oder der Neid. Vielleicht kämpfst du mit einer Sucht oder mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier und denkst dir, da ist nicht ein Kampf, den ich kämpfen muss. Da ist ein ganzes Schlachtfeld. Da sind 100 Fronten gleichzeitig und ich verliere. Euch möchte ich Mut machen, trotzdem sich erstmal nur auf einen Kampf zu konzentrieren. Auch das Volk Israel ist zuerst nur nach Jericho marschiert. Bei aller Vorfreude und Tatendrang hätten sie sich auch wie ein wilder Schwarm Hornissen auf das ganze Land verteilen können, um überall wahllos anzugreifen, was aber wahrscheinlich in einer Katastrophe geendet hätte. Wer richtig kämpfen will, muss wissen, wofür und gegen wen er kämpft. Diese Frage muss jeder für sich beantworten. Und erst dann solltet ihr den zweiten Schritt gehen. Denn das Resultat an ziellosen Kämpfen, das kennen wir ja leider nur allzu gut von den guten Vorsätzen im neuen Jahr. Da wollen viele alles auf einmal. Mehr Sport, das Rauchen schmeißen, gesünder essen, weniger Alkohol, mehr in der Bibel lesen, weniger streiten, mehr mit der Familie unternehmen und so weiter. Und in der Regel eröffnet man ein ganzes Schlachtfeld in seinem Leben, das man nicht gewinnen kann. Und so bleibt alles wieder beim Alten. Deswegen such dir ein Ziel aus, gegen das du kämpfst, gegen das du kämpfen möchtest. Und dann bereite dich auf den Kampf vor. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Wer einen Kampf gewinnen will, muss sich vorbereiten. Wer einen Kampf gewinnen will, muss sich richtig vorbereiten. Um vielleicht noch mal bei den Sportlern zu bleiben. Habt ihr schon mal einen Olympiasieger gesehen, der sich unvorbereitet zu einem Wettkampf angemeldet hat? Denkt ihr, dass ein Matthias Steiner, wie wir ihn gesehen haben, 2 Tage vor Olympia morgens aufgewacht ist und sich dachte, ich glaube, ich hätte Lust, olympisches Gold im Stoßen zu holen. Hat er sich einen Flug gebucht, ist hingeflogen, hat das Ding gerissen? Ich glaube es nicht. Wenn man sich die Lebensläufe dieser Athleten anschaut, stellt man fest, dass sie sich jahrelang auf diesen einen Moment vorbereiten. Jahrelange harte, disziplinierte Arbeit, Ernährung und so weiter. Und nur so bekommen sie auch nur den Hauch einer Chance auf den Sieg. Kommen wir zurück zum Volk Israel. Da finde ich es ganz spannend, dass der Einzug ins Land Kanaan eben damit beginnt, mit einer Vorbereitung. Das erste Kapitel im Buch Josua beginnt damit, dass Gott sein Volk vorbereitet. Und da heißt es zumindest bei mir auch in der Luther-Übersetzung schon ganz passend als Überschrift: Zurüstung für den Einzug in das verheißene Land. Und so möchte ich aus Josua Kapitel 1 die Verse 7 bis 9 lesen. Josua Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, du sollst getrost und unverzagt sein. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das sind die Anweisungen, die Gott seinem Volk gibt, bevor er sie ins Land Kanaan schickt. Die erste Anweisung: Das Volk soll sich an die Gesetze des Mose halten. Sie sollen weiter rein und heilig bleiben für Gott. Die zweite Anweisung: Sie sollen in Gottes Wort lesen. Und zwar nicht nur einmal durch und die Aufgabe abhaken, vielmehr immer und immer und immer wieder. Was zwangsläufig dazu führt, dass sie darüber nachdenken, immer mehr verstehen und danach leben. Und die dritte Anweisung: Hab keine Angst. Gott ist mit dir, du kämpfst nicht alleine. Mit dieser Zurüstung macht sich das Volk also auf den Weg, das Land Kanaan zu erobern. Und wie ernst es Gott mit seinen Anweisungen ist, das findet das Volk wenig später heraus, als sie vor die Tore Jerichos kommen. Und dazu möchte ich auszugsweise aus Kapitel 6 weiterlesen, die Verse 1 bis 5 und 11 bis 20. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus und hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal, und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her, und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaunen bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen an jeder Stracks vor sich hin. So ließ er die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen, einmal, und sie kamen zurück in das Lager und blieben darin über Nacht. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die 7 Priester die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und die Kriegsleute gingen vor ihnen her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn. Und man blies immerfort die Posaunen. Am 2. Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie 6 Tage. Am 7. Tag aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt den kupfernen und eisernen Geräten soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, an jeder Stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt. Ich finde das ja irre. Und je öfter ich das lese, desto mehr beeindruckt es mich. Ich hatte es vorhin erwähnt. Gott meint es ernst. Er sagt: Folge meinen Anweisungen. Weiche nicht ab, weder nach links noch nach rechts, und vertraue darauf, dass ich mit dir gehe. Seine Anweisungen sind ganz klar: An 6 Tagen einmal um die Stadt, in fest vorgegebener Reihenfolge, mit Posaunen, keiner darf reden und so weiter. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dumm sich der ein oder andere im Volk gefühlt haben muss, wie wenig Verständnis manche für diesen Marsch vielleicht aufgebracht haben. Es war ja nicht so, als wäre das eine wissenschaftlich bewiesene Eroberungstaktik für stark befestigte Städte mit einer berechneten Erfolgschance von 70%. Könnte man ja mal versuchen. Das Volk musste im blinden Vertrauen und Gehorsam Gottes Anweisungen folgen. Und ganz erstaunlicherweise hält sich jeder daran. Jeder Einzelne. Und Gott Er reißt die Mauer nieder. Die Israeliten gewinnen den Kampf. Prüfung bestanden, könnte man jetzt wohl sagen. Lektion gelernt, den perfekten Start hingelegt und ab jetzt wird durchmarschiert. Das Land wird erobert. Leider trifft das nicht zu. Was sich danach ereignet, möchte ich einmal nur kurz zusammenfassend erzählen. Eine der Auflagen Gottes für die Eroberung Jerichos war es, wie wir auch eben gelesen haben, dass sie den Bann vollstrecken sollten. Das heißt, im Krieg werden Besiegte nicht wie üblich unterworfen oder versklavt, sondern getötet. Und die Sieger machten Beute nicht wie üblich für sich selbst, sondern für die Gottheit, für die sie kämpften. Und die Beute sollte Gott gehören. Und keiner sollte sich privat daran bereichern. Aber einer tat es doch. Sein Name ist Achan. Und seine Geschichte könnt ihr heute Nachmittag ab Kapitel 7 weiterverfolgen. Kurz gesagt, er hält sich nicht an Gottes Gebot und behält einen Teil der Beute heimlich für sich. Und zieht somit Gottes Zorn auf das ganze Volk, das noch nichts weiß von seinem Unglück und im Siegesrausch sich daran macht, die Stadt Ai zu erobern. Aber Gott ist bei diesem nächsten Kampf wegen Achans Sünde nicht mehr dabei und die Israeliten werden vernichtend geschlagen und müssen fliehen. Wie hilft das jetzt uns weiter? Wer einen Kampf gewinnen will, muss sich vorbereiten. Aber wie? Gerne würde ich euch eine Anleitung geben, wie Gott sie dem Volk Israel gegeben hat. Keine Ahnung, ihr habt Probleme mit Zorn, dann rennt die nächsten 6 Tage lang einmal in den Keller und singt dabei ein Loblied am 7. Tag 7-mal zum Dachboden rauf, während ihr betet und der Zorn wird verflogen sein. Das ist natürlich Quatsch und ich hoffe, dass mir jetzt in einer Woche nicht jemand erzählt, dass er es versucht hat. Was ich uns aber an die Hand mitgeben möchte, sind die gleichen Prinzipien, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und er hat ihnen erstens gesagt, halte dich an die Gebote. Klar, die Reinheitsgebote vom Volk Israel, die für sie früher galten, die sind für uns irrelevant. Aber da wären immer noch die 10 Gebote, die Jesus uns erneut gegeben hat, das Gebot der Nächstenliebe. Und auch sonst, halte dich fern von allem, was falsch ist in den Augen Gottes. Und weiche nicht ab nach links oder nach rechts, und auch wenn es nur ein klein bisschen ist. Halte dich an Gottes Gebote. Das zweite, lies in seinem Wort. Lies die Bibel. Sei in ihr zu Hause. Wenn du sie beständig liest, wird es dir mit Sicherheit dabei helfen, auch wirklich Gottes Gebote zu erkennen. Auch kann Gott durch die Bibel zu dir sprechen und dir genau für dein Problem die richtige Lösung zeigen. Und wenn du vielleicht zu denen gehörst, die Bibel noch nicht regelmäßig lesen, dann wäre das vielleicht ein Gedankenanstoß, ob das nicht dein erstes Jericho sein könnte, was du zuerst in Angriff nehmen solltest. Denn wir brauchen Gottes Wort, damit wir weiterkommen können in unserem Kampf. Und drittens, vergiss nie, dass du mit Gott kämpfst, nicht alleine. Er macht das Unmögliche möglich, er kann Mauern einreißen, an denen du scheiterst. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich persönlich, ich wünsche mir, diese Art von Freude zu erleben, wie wir sie bei Matthias Steiner gesehen haben. Und ich wünsche mir, diese Freude bei euch zu sehen. Zu sehen, wie wir gemeinsam Gott näher kommen können und geistliche Kämpfe gewinnen. Danach zu streben, ist, denke ich, ein sehr gutes Ziel. Ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Ist es einfach? Nein. Sonst wäre es ja auch kein Kampf. Man muss oft erst einmal den Mut haben, sich selbst einzugestehen, dass da was falsch läuft im Leben. Dass man da auf einer Sünde sitzt, vielleicht schon jahrelang, die man zu ignorieren gelernt hat, für die man Ausreden gefunden hat. Man hört ganz oft, ja, ich bin halt so. Und damit scheint das dann in Ordnung zu sein. Oder bei Problemen, wo man irgendwann einfach aufgegeben hat, die Niederlage akzeptiert hat. Ich wünsche mir für uns, dass wir alle wieder diesen Kampfesgeist entwickeln. Und dass wir heute Mut fassen konnten, wieder alles zu geben und Satan das Schlachtfeld nicht kampflos zu überlassen. Mach dir bewusst, für wen und gegen wen du kämpfst. Finde dein Jericho, bereite dich vor und dann greif an. Amen.